Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Michel Ries.
Mit Andrea Paluch. Sie ist Autorin, Schriftstellerin, Dozentin und Lernberaterin. Schönen guten Morgen, Frau Paluch. Ich freue mich, dass Sie da sind.
Ich freue mich auch. Guten Morgen.
So eine Begrüßung bei Ihnen im Norden geht viel kürzer und knapper, ne?
Moin.
Moin. Kurzes, knappes Moin. Und welche Bedeutung hat Moin Moin, die Doppelung?
Sehr gut eigentlich. Also Moin heißt nicht morgen, sondern gut.
Okay. Hat es sogar bis in den Duden, glaube ich, geschafft, ne?
Weiß ich nicht, habe ich noch nie nachgeguckt.
Ja, habe ich irgendwo gelesen. Steht drin. Das heißt, man kann auch Moin einfach sagen, wenn man was gut findet. Aber man nimmt es in aller Regel schon als Begrüßung.
Das kommt eigentlich von Moin Wind. Also man wünscht den Seefahrern einen guten Wind. Und nicht einen guten Morgen. Also Moin ist einfach gut.
Und das kann man dann natürlich genauso abends um 8 anwenden wie morgens um 10.
Richtig, genau.
In Ihrem Bundesland Schleswig-Holstein spricht man nicht nur anders als hier bei uns in Baden-Württemberg, sondern da leben auch seit Jahren die glücklichsten Menschen in Deutschland, ausgewiesen einmal pro Jahr im sogenannten Glücksatlas. Welche Erklärung haben Sie dafür?
Das ist echt eine gute Frage, weil eigentlich das Wetter bei uns so schlecht ist. Also ich kenne viele, die leiden an diesem schlechten Wetter. Und wenn man dann, man sieht, in Stuttgart sind es 10 Grad wärmer als bei uns, das ist eigentlich, also das trägt nicht zum Glück bei. Warum sind wir so glücklich? Ich glaube, weil wir den Horizont sehen.
Weil Sie den Horizont sehen. Welche Rolle spielt das Meer möglicherweise?
Das Meer sieht man eigentlich nicht von überall, aber den Himmel und die Wolken. Also man hat einfach einen weiten, man ist irgendwie geweitet. Ich glaube, das trägt zum Glück bei.
Also das Wetter haben Sie als Faktor schon ausgeschlossen. Es kommt noch ein zweiter Faktor, der für Glück entscheidend sein könnte, nämlich gut zu verdienen, viel Arbeit zu haben, ein hohes Bruttosozialprodukt. Das ist in Schleswig-Holstein auch nicht so ausgeprägt wie in anderen Bundesländern.
Nicht
also
wirklich.
Das fällt auch hinten runter.
Nee.
Ist es vielleicht möglicherweise so, dass die Menschen da oben an der Küste einfach ein bisschen genügsamer sind?
Kann sein. Wir sind einfach harte Leute da. Wir sind vieles gewohnt. Ja, vielleicht braucht man ja auch gar nicht so viel zum Glück. Also vielleicht ist das keine gute Kategorie, dieses, wie viel man verdient oder wie. Glück bemisst sich ganz offensichtlich nicht am Geld.
Sie kennen ja auch Baden-Württemberg, haben unter anderem in Freiburg studiert, 200 Kilometer südlich von Stuttgart. Die Doktorarbeit ist in Heidelberg, glaube ich, erschienen. Wenn Sie jetzt Ihre Zeit, Ihre Erlebnisse, die Sie hier bei uns im Land hatten, mit Ihrer Zeit an der Ostseeküste vergleichen, wo liegt da der ganz große Unterschied, mal abgesehen von dem Horizont, den Sie da oben immer sehen?
Der ganz große Unterschied, also in Freiburg fand ich es ein bisschen exotisch, weil die Leute, wegen dem Dialekt zum Beispiel, auch, also ich bin mit Absicht nach Freiburg gegangen, weil ich in die Fremde wollte. Und es war anders. Und das habe ich genossen. Und ich komme ja auch nicht ursprünglich jetzt vom Meer. Ich komme aus Hannover gebürtig, bin aber mit dem Selbstverständnis groß geworden, dass ich Norddeutsche bin. Aus Hannover kommend. Dann bin ich nach Hamburg gezogen und da habe ich schon gemerkt, Hannover liegt ja eigentlich südlich von Hamburg. Aber immer noch, okay, Norddeutsch. Und seit ich jetzt in Flensburg wohne, weiß ich, Hannover ist Mitteldeutschland. Ich komme überhaupt nicht aus dem Norden. Also ich bin auch in Flensburg eigentlich auch genauso fremd wie in Freiburg. Aber die Art der Leute ist trotzdem mir näher, glaube ich. Also das ist etwas direkt und herzlich.
Ich möchte nochmal auf den Faktor Glück zu sprechen kommen. Ganz viele Dinge gibt es ja, die einen Menschen glücklich machen. Wie sehr erfüllt Sie das Schreiben?
Das Schreiben, das ist also mein Beruf. Und das erfüllt mich deshalb, weil ich da eine relativ lange Übung drin habe. Und alles, was man lange geübt hat, da hat man einen gewissen Standard erreicht und weiß, wo man steht und was man machen muss, um sich weiterzuentwickeln. Und insofern erfüllt mich das, mich weiterzuentwickeln auf einem halbwegs okayen Niveau.
Andrea Paluch hat jede Menge Kinder- und Jugendromane geschrieben. In ihrem neuesten geht's um die ältere Generation. Frau Mitte 40, Kinder aus dem Gröbsten raus, spürt eine innere Leere, geht ein Wochenende alleine nach Italien in die Berge zum Wandern und begegnet auf dem Weg zum Gipfel sich selbst mehrfach, bilanziert ihr Leben und schmiedet auch Pläne für die Zukunft. Habe ich das Wesentliche richtig wiedergegeben?
Ja, das war super zusammengefasst. Vielen Dank.
Gerne. Welche Idee steckt hinter dieser Geschichte?
Die Idee dahinter ist eigentlich, dass ich, also wie unschwer zu erkennen ist, ist die Frau also so ungefähr so alt wie ich. Aber natürlich ist sie nicht ich, sondern sie ist ein Porträt von Frauen in meinem Alter. Und also Frauen im Sinne von den Frauen, die ich kenne, denen ich damit ein kleines Denkmal setzen will oder sowas, für ihre Stärke eigentlich, für ihr Selbstbewusstsein, für ihre Selbstzweifel und überhaupt für die, aus meiner Sicht so ein bisschen stereotype Darstellung in Medien und Literatur, so eine Frau in so einem Roman, die ist meistens nicht so normal und eckig, finde ich. Oder irgendwie fehlt mir da oft was. Und der Versuch war, eine Frau darzustellen, wie ich sie kennen könnte, eigentlich.
Ist die Geschichte vielleicht auch ein bisschen gedacht als Aufruf? Guck mal nach dir selbst, hör in dich rein und jetzt sind die Kinder aus dem Haus, du hast ganz, ganz viel erledigt, jetzt wird es Zeit, sich mal um sich selbst zu kümmern?
Nee, das ist auf keinen Fall ein Aufruf. Es ist eher, ich glaube, das ist eine Phase im Leben einer Frau oder von Eltern, wenn die Kinder weg sind, wo halt viel passiert. Also in unserer Altersgruppe sind ja, also da passieren im privaten Bereich unheimlich viele Sachen und die meisten sind gar nicht mal so toll. Insofern ist das offenbar eine fragile Zeit und da machen sich die Frauen einfach Gedanken und die Männer wahrscheinlich genauso. Und das ist eigentlich, also das ist ein ziemlich intensiver und auch also existenzieller also Zeitbereich, den man dadurch lebt und der eigentlich kaum beachtet wird, finde ich. Also vielleicht bin ich auch nicht medial so weit gefächert informiert, dass ich das mitkriege. Aber also für mich ist das ein Lebensabschnitt, der irgendwie vernachlässigt wird in der Wahrnehmung von sowohl der Öffentlichkeit wie auch den Betroffenen. Also man müsste das vielleicht ernster nehmen oder so. Ja, also insofern haben Sie vielleicht dann doch recht.
Die Romanheldin berichtet immer mal wieder von Qualen beim Schreiben. Also die Protagonistin schreibt auch wie sie im richtigen Leben. Dahingehend, dass sie die Romanheldin eben manchmal nicht richtig ausdrücken könnte, was sie wollte. Gibt es da möglicherweise Parallelen? Kennen Sie sowas auch? Dass Sie vor einem leeren Platz sitzen oder vor dem Computer eine Idee im Kopf haben, aber noch nicht so recht wissen, wie Sie das jetzt in Worte fassen können?
Eigentlich nicht. Nee, aber was es ausdrücken soll, ist eigentlich ein Respekt vor der Sprache und was sie anrichten und ausrichten kann. Also, und dass die Wahl der richtigen Worte nicht so leicht ist. Also das hat was mit Übung zu tun und mit Sprache benutzen und auch reflektiert zu benutzen. Und natürlich, wenn man die große Auswahl hat an Worten, dann die richtigen Wörter auszuwählen und so weiter, das ist nicht so einfach und das ist eine Herausforderung, würde ich sagen.
Und das werden wir noch ein bisschen vertiefen. Wie schreibt man jahrelang zu zweit? Wie darf man sich das vorstellen, Frau Paluch, in der Praxis? Eine hat den Gedanken, der andere formuliert?
Nee, so lief das gar nicht. Und wir waren auch vor allen Dingen Romanschriftsteller. Also Schrei der Hyänen ist ein Erwachsenenroman zum Beispiel. Ist auch ein Tier im Titel, aber läuft nicht unter Jugendbuch. Und die Kinder- und Jugendbücher, die haben wir sozusagen auch geschrieben. Und unsere Zusammenarbeit ist eigentlich entstanden aus einer gemeinsamen Übersetzungsarbeit. Wir haben Lyrik übersetzt, englische Lyrik. Und daraus ist eine Art der Zusammenarbeit entstanden, die ziemlich effektiv war und schnell ging. Und faktisch, wir haben jedes Wort im Grunde gemeinsam geschrieben. Also eigentlich haben wir mehr gesprochen. Das Schreiben war nur das Festhalten dessen, was wir vorher gesprochen haben.
Das heißt, Sie sind ewig lange in der Küche, im Wohnzimmer zusammengesessen und haben diskutiert, welche Formulierung Sie benutzen, wie der Plot aussehen könnte und so weiter.
Ganz genau.
Okay.
Also ein höchst kreativer Prozess und auch ein sehr, also durchaus anstrengender, aber durchaus auch freudvoller, weil man dann gemeinsam lacht man und motiviert sich und also da ist halt ein bisschen Leben und es macht Spaß. Und das ist jetzt halt bei mir nicht mehr so.
Aber einer muss es dann doch zu Papier bringen. Das geht ja zu zweit.
Ja, schlecht. Genau. Also wir haben immer Notizen gemacht und dann haben wir abwechselnd aus den Notizen einen Fließtext erstellt, der stilistisch keine Gültigkeit hatte, nur sozusagen den Inhalt transportiert hat, den wir vorher besprochen haben. Und dann haben wir diesen Fließtext uns gegenseitig vorgelesen, jeden Satz neu formuliert, so formuliert, dass wir beide zufrieden waren, gestrichen, gekürzt und so weiter. Also, aber dieses, was aussieht wie Schreiben, war bei uns nur Informationsverwaltung.
Wie oft sind Sie beim Hirnen, beim Arbeiten von den vier Jungs unterbrochen worden, die ja auch unterhalten werden wollten?
Ja, das ging nicht, wenn die da waren eigentlich. Das ging nur, wenn die geschlafen haben oder im Kindergarten oder in der Schule waren. Oder man, also auch vor dem Kindergarten mussten die dann halt manchmal auch zu ihren Freunden. Also wir haben schon versucht, dass wir jeden Tag so 2-3 Arbeitsstunden ohne Kinder hatten, wo wir gemeinsam arbeiten konnten. Ja, aber ich meine, dass alle Leute, die arbeiten und Kinder haben, kennen das ja, dass man sich da Zeit freiboxen muss irgendwie.
Jetzt ist der Mann seit fast 3 Jahren einer der beiden Bundesvorsitzenden bei den Grünen. Ergo schreiben Sie alleine. Wie viel anders ist das?
Ja, habe ich ja eben schon ein bisschen erwähnt. Also es ist jetzt einsam, kann man sagen. Ich sitze halt alleine am Schreibtisch. Ich spreche nicht mehr. Das merkt man, glaube ich, auch den Texten an. Die sind nicht mehr gesprochen, sondern geschrieben. Also wenn ich sie dann lese, bei Lesungen, bei so Veranstaltungen, merke ich manchmal, dass es eigentlich ein Arbeitsschritt ist, den ich mir gar nicht sparen darf. Also ich vergesse den jetzt. Aber eigentlich ist der total wichtig. Ja, es ist anders. Es ist wirklich anders. Gleichzeitig muss ich mich nicht mehr rumstreiten, was da jetzt stehen soll und wie es sein soll. Was natürlich Freiheiten bringt. Aber ob es eine Verbesserung ist, weiß ich nicht. Weil Robert und ich, unsere gemeinsamen Texte waren die Potenz von uns beiden. Also es war nicht einfach die Summe von 2 Leuten, die das irgendwie machen und vielleicht auch okay können, sondern es war etwas, wo wir alleine nicht hinkommen können. Und das wird mir leider manchmal bewusst.
Frau Paluch, Sie haben viele, viele Jahre zurückgezogen mit Ihren 4 Söhnen und Ihrem Mann in einem kleinen Dorf im äußersten Norden Deutschlands gelebt und gearbeitet vor allem. Und Freunde haben damals zu Ihnen gesagt, ganz schön eng, was ihr da macht. War das nie ein Problem für Sie, so dicht aufeinander zu sitzen?
Ja, das Interessante ist ja, dass es uns gar nicht so vorkam, weil wir kannten es nicht anders. Also es war halt unser Job. Wir haben zu Hause am Schreibtisch gearbeitet und zu Hause waren halt auch die Kinder. Also es war halt alles zu Hause. Und wir haben keine Zeit verschwendet mit Wegen irgendwo in welche Büros oder sowas. Also man war immer gleich da, wo man hingehörte. Und es war auch keine Zeit über, um sich rauszuorientieren da. Also entweder man hat gearbeitet oder man hatte die Kinder. Also es gab überhaupt keinen Überfluss, den man hätte woanders investieren können. Insofern kam uns das überhaupt gar nicht eng vor. Wir kannten es nicht anders und es war halt unser Leben. Aber nachträglich gesehen muss ich sagen, ja, das war natürlich schweineeng. Das ist ja der Hammer. Also man hockt sich die ganze Zeit auf der Pelle. Aber also es war eine tolle Zeit, sowohl in der Zeit, in der wir das gemacht haben, als auch in der Erinnerung. Also super.
Inzwischen sind die Jungs groß. Der Älteste, glaube ich, 23, die Zwillinge 21, der Jüngste 18. Und ihr Mann ist bekannt, berühmt und als Grünen-Chef gefragt in Berlin. Wie fühlt sich dieses ganz andere Leben jetzt alleine an? Alleine über größere Phasen, nehme ich an?
Ja, genau. Ja, es ist eine neue Lebensphase, genau. Das muss man erstmal verstehen. So. Gleichzeitig ist es aber auch nicht so eine andere Lebensphase, weil jetzt das, was vorher leicht war, weil immer alle Leute zu Hause waren, muss ich jetzt sozusagen leisten, indem ich dahin fahre. Also wenn ich meine Kinder sehen will, dann muss ich sie halt besuchen. Wenn ich Robert sehen will, muss ich mich halt mit ihm verabreden und dann muss ich dahin reisen. Das ist alles zeitaufwendiger. Und insofern, mein Leben ist gar nicht so viel anders, nur dass ich mehr auf Achse bin eigentlich.
Und was überwiegt, der Genuss von Ruhe und Einsamkeit oder die Sehnsucht nach Zusammensein und Trubel?
Also mein großer Vorteil ist, dass ich hin und her wechseln kann, wie ich das
möchte.
Wie
Sie gerade wollen.
Genau. Ich kann nach Flensburg, da habe ich Ruhe, da kann ich am Schreibtisch sitzen und mich entspannen. Und vor allen Dingen kann ich Eindrücke verarbeiten, die ich zum Beispiel in Berlin kriege, weil ich da bin ich immer im Theater und abends unterwegs und unter Leuten. Und da wird man ganz schnell so ein bisschen übervoll mit Input. dann kann ich wieder nach Flensburg fahren und das so ein bisschen sacken lassen. Also ich kann mich immer wieder so austarieren. Insofern ist das eigentlich ein ziemlicher Luxus.
Und wie oft sehen Sie Ihren Mann? Ich meine jetzt nicht nur im Fernsehen.
Regelmäßig, würde ich sagen.
Sie haben ihn unterstützt, als er in die Politik ging und haben gesagt, weil er da gut ist, weil er das kann, das soll er machen. Wie fänden Sie es, wenn er noch höher klettern und zum Beispiel Bundesminister würde?
Naja, also wenn man Politik macht, dann ist es ja klar, dass man etwas verändern will und gestalten will. Und insofern ist jetzt Parteivorsitzender da nicht so der optimale Job eigentlich. Also ich finde es natürlich super, dass... Soll so. Aus meiner Sicht. Mal sehen, was die Leute so wählen.
Wir werden sehen.
Ja, wir werden sehen.
Nächstes Jahr im Spätjahr. Reden wir über Ihre Vergangenheit als Sängerin und einen der größten Hits aller Zeiten, Locomotive Breath von Jethro Tull. Markenzeichen, unverkennbar, die Querflöte von Frontmann Ian Anderson. Haben Sie mal versucht, das nachzuspielen?
Nicht wirklich. Ich spiele ja auch Querflöte, also ich habe gelernt, Querflöte zu spielen als Kind. Und da habe ich halt so diese klassische Ausbildung, schöne, reine Töne. Man muss den Ton beherrschen und aber immer klar, also diese Geräuschhafte, was bei Jethro Tull ist oder auch bei zeitgenössischer Musik, also das habe ich nie gelernt. Und deshalb auch immer so ein bisschen als Kind habe ich immer gedacht, der kann das ja gar nicht richtig. Wo ist denn da mal ein schöner Ton? Habe ich nie probiert.
Aber ich glaube, der kann das schon. Der spielt es halt ein bisschen anders, ne?
Richtig, der spielt es halt anders.
Wenn Sie sagen, Sie haben klassisch Querflöte gelernt, dann heißt das wahrscheinlich auch, dass Sie eher klassische Musik gespielt haben.
Ja, genau.
Wie lernintensiv war das? Oder ist überhaupt Querflöte spielen?
Und dieses Instrument? Hängt davon ab, was man will. Also,
man will das Instrument einigermaßen beherrschen und so, dass die Töne rauskommen, die man gerne hören würde.
Also so wie alles im Leben muss man es halt üben. Man muss es halt machen. Und dann ist man dann, also je nachdem, womit man zufrieden ist, kann man es halt locker angehen lassen oder auch nicht.
Wie locker haben Sie es angehen lassen?
Also mein Mädchenwunsch war ja, Flötistin zu werden. Insofern habe ich eigentlich gedacht, ich mache das mal richtig doll. Aber ich bin ja nicht Flötistin geworden.
Sie sind dann auf Umwegen in der Rockmusik gelandet. Wie kam es dazu?
Ja, das kam so, dass ich... Die Kinder sind etwas größer geworden. Ich hatte plötzlich Zeitfenster, wo ich etwas machen konnte, was mich interessiert hat. Und dann habe ich gedacht, super, ich spiele wieder Flöte, ich suche mir ein Ensemble oder ein Orchester und dann mache ich hier schön wieder Musik. Und dann habe ich aber nichts gefunden, nichts Klassisches jedenfalls. Und dann habe ich in der Zeitung gesehen, Rockband sucht Sängerin. Und da habe ich gedacht, naja, wenn ich schon nicht flöten kann, dann halt singen. Und habe da angerufen. Und während es klingelte, habe ich noch so gedacht, oh, das ist bestimmt eine Schülerband, die sind alle 18 und sagen, Oma, was willst du denn hier? Und wollte gerade auflegen, da ging jemand dran und die erste Frage war, wie alt bist denn du? Und da habe ich schon gedacht, oh, wie bescheuert muss ich eigentlich sein? Und damals war ich, weiß ich gar nicht, Anfang 30, Mitte 30. Und dann hat er gesagt, oh Gott sei Dank, hier rufen immer nur so 18-Jährige an, wir sind alle 40. Ja, dann hatte ich meine Band gefunden.
Also das Alter hat schon mal gestimmt.
Ja.
Und welche Voraussetzungen hatten Sie ansonsten für eine Sängerin einer
Keine.
Rockband? Keine. Also Sie wissen schon, wer die großen Rockbands sind.
Geht so. Ich habe dann also Unterricht bekommen sozusagen von denen. Diese ganzen Rockbands kannte ich nicht wirklich. Aber ich habe viel gelernt. Ich habe Rockgesang-Unterricht genommen. Ich habe singen gelernt. Also ich habe da unheimlich viel gelernt. Das war richtig toll.
10 Jahre lang haben Sie das gemacht, sind auch aufgetreten.
Ja.
Heute alles vorbei, war eine schöne Zeit, aber jetzt wieder
genau.
Was anderes?
Genau. Ja, ich glaube, ich muss immer irgendwie, ich habe so einen Drang, irgendwas Neues zu machen oder so. Und das war irgendwie fertig für mich, fühlte sich fertig an. Habe so viel erreicht und dann war es gut.
Frau Paluch, Sie sagen von sich selbst, ich bin Dänemark-affin. Was ist so toll an unseren Nachbarn im Norden?
Die Dänen sind entspannt, die machen sich das gemütlich, die können mit dem Wetter umgehen. machen sich das gemütlich im Winter und die sind...
Das berühmte Hygge.
Hygge, genau. Und sind haben das Prinzip Verantwortung mehr, leben das mehr, als ich das gewohnt bin. Also Was löst das aus, wenn ich mich auf eine gewisse Weise verhalte und übernehme ich Verantwortung für andere? Also da ist so dieses, ich gebe etwas für die Gruppe, in der ich mich bewege, was total normal ist. Das ist nichts, was man herausheben muss oder so. Man fühlt sich sofort so Teil von etwas, wenn man dort ist. Weil man etwas geben, also es wird erwartet, dass man was gibt und man kriegt dafür aber auch immer. Also es ist so, ich finde, es ist sehr angenehm.
Woran glauben Sie, liegt das, dass die Dänen oder die Skandinavier von den Schweden, sagt man das ja auch, mehr aufeinander achten, mehr Verantwortung übernehmen von sich aus, ohne dass da Druck vom Staat oder was weiß ich woher kommt?
Also ich habe den Wechsel vor allen Dingen bemerkt, als unser erster Sohn von einem deutschen Kindergarten nach dem Umzug an die Grenze in einen dänischen Kindergarten gekommen ist. Und da wurde ich ein bisschen zurechtgewiesen, dass ich für den viel zu viel mache. Also ich soll dem nicht die Schuhe zubinden und ich soll den mal in Ruhe lassen. Der weiß schon, was er machen soll und er weiß, was seine Aufgaben sind und er kann das auch. Und dann habe ich gedacht, okay, ja, stimmt wahrscheinlich. Und dann habe ich ihn gelassen und dann habe ich gesehen, ja, der soll nicht nur sich die Schuhe zubinden, der soll auch den Hefeteig machen und der soll auch aufräumen und der hat Aufgaben, die er macht. Und weil, also ohne, dass es da irgendeine Diskussion gab oder sowas. Und das fand ich irgendwie cool. Und die sind zum Beispiel auch schon mit, in ganz jungen Jahren, sind die mit den Kindern eine Woche lang auf Reise gegangen, also in so ein Landheim. Also nicht Schullandheim ist ja nicht das richtige Wort, sondern so ein Kindergartenlandheim, wo die Kinder dann also weg waren von den Eltern und selbstständig. Also selbstständig zu werden, das war immer bei diesen ganz Kleinen schon ein großes Thema.
Sie hatten ja auch mal eine Zeit lang überlegt, nicht nur an der dänischen Grenze zu wohnen und Ihre Kinder in einen dänischen Kindergarten zu schicken, sondern ganz über die Grenze zu ziehen. Warum haben Sie es nicht gemacht?
Das hat sich zerschlagen. Wir hatten das tatsächlich vor und waren auch schon ziemlich konkret in unseren Plänen, aber es hat sich dann zerschlagen durch ein paar blöde, also Zufälle. Und dann sind wir eben da gelandet an der Grenze. Auch ein bisschen zufällig. Und da haben wir dann erst gemerkt, dass es da zweisprachig ist. Das haben wir vorher gar nicht so gewusst. Eigentlich sind wir da gelandet, weil es da ziemlich günstig ist zu leben. Und dann hatten wir da eben auch die dänischen Institutionen und so weiter, was ganz gut war, kam uns sehr entgegen.
Weil Sie gerade das Stichwort günstig haben fallen lassen, ganz und gar nicht günstig, sondern das krasse Gegenteil ist aber das Leben in Kopenhagen, hat mir gerade ein Freund erzählt, der da oben Urlaub gemacht hat, ganz begeistert war von der Stadt, mir aber erzählt hat, dass es unfassbar teuer ist.
Ja, ja, also alles, es ist ja sowieso grundsätzlich teurer in Dänemark, weil die Leute mehr verdienen. Also das ganze Lohnniveau und Lebenshaltungskostenniveau ist halt höher als hier. Aber ja, das stimmt. Kopenhagen ist sehr teuer, das ist sehr begehrt, da zu wohnen.
Andrea Paluch, Schriftstellerin, arbeitet unter anderem auch als Lernberaterin für Legastheniker, also für Menschen mit einer Lese-Rechtschreibschwäche. Wie viele sind davon in Deutschland betroffen?
Oh, da fragen Sie mich was. Keine Ahnung. Es ist wahrscheinlich gar nicht mal so eindeutig festzustellen, weil man ja erstmal bemerken muss, dass man so etwas hat. Oder ein oft mal, also eigentlich ist es ja in der Schule, dass man dieses Problem hat. Und Schulen sind damit oft überfordert und oft wird dann auch gesagt, so ja, das Kind ist faul, hat keine Lust. Wenn es sich anstrengen würde, würde es ja gehen oder ach, der Knoten platzt schon irgendwann oder so. Also es gibt dann so, naja, Vertröstungsstrategien oder so, aber also so richtig einen guten Hebel für Kinder, die es schwer haben mit Lesen und Schreiben, gibt es in den Schulen nicht. Und ich weiß auch nicht, wie gut die gezählt werden oder was. Keine Ahnung.
Also ich habe jetzt hier eine Zahl gefunden, da ist die Rede von 3 Millionen. Das wären etwa 4% der Bevölkerung. Weiß man denn, ob eher Jungs oder eher Mädchen davon betroffen
sind? Man weiß ziemlich wenig eigentlich davon. Und auch über die Gründe weiß man nicht so viel. Also es kann durchaus sein, dass ein großer Teil von denen einfach schlichtweg das nicht so richtig gelernt hat. Aus welchen Gründen auch immer. Es gibt bestimmt aber auch welche, die das aus Wahrnehmungsgründen nicht konnten oder aus sogenannten Konzentrationsgründen oder so.
Eine Sache weiß man, glaube ich, sicher, dass Legasthenie keine Krankheit ist. Das hat auch nichts mit Intelligenz zu tun, sondern es kommt zum Beispiel auch bei Hochbegabten vor.
Ja, es ist sogar so. Es gibt sogar Thesen, die das in Verbindung bringen und sagen, dass Leute, die Lese-Rechtschreibschwäche haben, unter Umständen besonders begabt sind. Also, dass das ein Talent ist, dass einerseits für in vielen Feldern was Positives ist und dann beim Lesen aber stört.
Wie genau äußert sich Legasthenie? Woran merke ich, dass mein Kind eine Leserechtschreibschwäche hat?
Das ist eine total gute Frage, weil ich das bei meinem Kind, also dieses Thema ist in mein Leben gekommen durch meinen jüngsten Sohn, der nicht gut lesen gelernt hat und selber auch fand, dass es eigentlich, also der fand schon nach dem ersten Tag, dass Schule nichts nützt, weil er ja nicht lesen konnte. Und wenn es nicht mein viertes Kind gewesen wäre, sondern mein erstes, hätte ich es nicht gemerkt. Hätte ich gedacht, ist halt schwer, dauert halt, muss man halt lange üben. Aber ich wusste von den ersten dreien, dass es eigentlich so schwer dann auch nicht ist. Die konnten das ziemlich fix. Und der vierte dann so langsam. Und da bin ich schon so ein bisschen stutzig geworden. Und habe auch die Lehrer gefragt und habe dann eben gehört, erst hieß es, der Knoten platzt noch und dann er ist faul. Und dann habe ich ihn mir ein bisschen genauer angeguckt und beobachtet und gesehen, der kann es halt nicht. Der hat halt das, es ging nicht. Der brauchte ewig. Der hat dann Strategien entwickelt, sich helfen zu lassen, auswendig zu lernen. Also der hat seine Energie in Sachen gesteckt, die nichts mit Begreifen zu tun hatten, sondern mit, ich muss irgendwie überleben. Und da war mir klar, dass das so nicht weitergeht und habe nach Hilfen gesucht.
Wie und wo helfen Sie professionell?
Also ich habe mit meinem Sohn dann eine Therapie gemacht oder Beratung, die sich ein Amerikaner ausgedacht hat, Ron Davis. Und das hat unheimlich gut funktioniert. Also von einem Kind, das ich am liebsten schon heute aus der Schule genommen hätte, ist ein Kind geworden, das ohne Hilfe selbstständig in der Schule klargekommen ist. Und das habe ich so ein bisschen als Ruf des Schicksals verstanden, diese Methode auch in Deutschland bekannter zu machen. Und dann habe ich mich ausbilden lassen und habe also Kinder, so wie mein Sohn, beraten, wie sie mit diesem Wahrnehmungstalent, was sie haben, umgehen können.
Können Kinder, die diese Schwäche haben, nach der Hilfe, die sie dann möglicherweise angenommen und eine Zeit lang praktiziert haben, völlig fehlerfrei hinterher lesen und schreiben?
Das ist total unterschiedlich. Also es ist sowieso, ist jeder Legi anders. Also es gibt keine gleichen, also keine vergleichbaren Verläufe oder sowas. Und auch hinterher, wie gut das dann kontrolliert werden kann, ist halt immer abhängig von der Person, auch was die möchte, wie weit sie das eigentlich perfektionieren will und sowas. Und mein Sohn ist nicht fehlerfrei, aber ich finde auch nicht, dass das Ziel ist, sondern er muss in der Zeit, die er hat, die Aufgaben bewältigen können.
Die Schriftstellerin Andrea Paluch hat heute Vormittag schon viel Gutes über ihr Zuhause Schleswig-Holstein und über ihr Lieblingsland Dänemark erzählt. Welche positiven Erinnerungen haben Sie hier an dieses Land, an Baden-Württemberg?
Also vor allen Dingen das Wetter. Ich bin auch nicht zuletzt hierher gekommen, nach Freiburg damals, ja, weil das so schön warm ist. Also das ist wirklich toll. Sonne und Wärme ist für einen Norddeutschen was Tolles. Und also was mir geblieben ist aus Freiburg sind viele, also eigentlich meine besten Freunde sind Schwaben.
Okay. Heute immer noch, sich gehalten.
Ja.
Und natürlich nicht zu vergessen, ich nehme an, Sie haben das auch nicht vergessen, Sie haben Ihren Mann auch in Freiburg kennengelernt.
Auch das noch.
Robert Habeck, ja. Während des Studiums, beim Theaterspielen habe ich gelesen, richtig, an der Uni.
Ja.
Friedrich Dürrenmatt stand auf dem Plan, Die Panne. Mhm. Lauter Studentinnen standen auf der Bühne. Der einzige Mann hieß Robert Habeck, also der einzige Kerl, der Hahn im Korb. Und Sie haben ihn auf der Bühne hingerichtet.
Es wurde ihm angedroht. Ich habe es nicht gemacht.
Sie waren
Gottes
die Henkerin.
Willen. Ich war aber die Henkerin, genau. Ja, bei Dürrenmatt übernimmt es dann der Angeklagte selber. Deshalb war ich, ich musste mich meine Hände nicht dreckig machen.
Wenn Ihnen damals eine Kommilitonin prophezeit hätte, den wirst du mal heiraten und 4 Kinder mit ihm haben, was hätten Sie geantwortet?
Habe ich schon gewusst.
Das wussten Sie?
Eigentlich schon.
Zu diesem Zeitpunkt auf der Bühne, als Sie seine Henkerin gespielt haben?
Mhm.
Okay, das heißt Erkenntnis auf den ersten Blick. Wie war es umgekehrt?
Oh, das müssen Sie mal fragen.
Würde ich gerne machen. Vielleicht kommt er ja demnächst mal in diese Sendung.
Ja.
Wie fühlt sich das an, im nächsten Jahr Silberhochzeit zu feiern?
Ach je, Sie wissen ja Sachen.
Ja, stimmt doch. Sie haben geheiratet im Jahr
stimmt.
1996 plus 25.
Sie haben bestimmt recht.
Das ist 2021.
Aber können Sie mal sehen. Ich bin da nicht so, ich bin ja nicht so informiert wie Sie. Also ist ein bisschen egal.
Ist egal.
Mhm.
Das heißt, es wird auch jetzt, wo Sie es wissen und wo Sie mit Sicherheit noch in den nächsten Monaten dran erinnert werden.
Jetzt wissen sehr viele, das ist ja doof.
Es wird auch keine große Feier geben.
Nee.
Okay. Das heißt, Sie müssen sich auch keine Gedanken machen, wie viele Leute kommen und wie sieht der Essensplan aus. Anders gefragt.
Also wir feiern schon viel und gerne, aber okay. Wir brauchen dazu nicht sowas.
Gut. Wenn Sie feiern, gibt es dann in aller Regel veganes Essen?
Ja.
Und wer ist die Obergrüne im Haushalt Habeck-Paluch?
Was heißt das, Obergrün? Also ich habe mit den Grünen nichts zu tun. Na, bei uns ist natürlich Robert der Obergrüne.
Na, Sie haben insofern was mit den Grünen zu tun, als dass Ihr Mann der Vorsitzende dieser Partei ist.
Es färbt ab, meinen Sie?
Ich glaube schon. Also wenn Sie jetzt auf die Idee kämen, Fleisch zu essen oder andere Dinge machen, die jetzt mit den Ideen dieser Partei nicht so übereinstimmen würden, dann gäbe es, glaube ich, schon ziemlich große Diskussionen.
Nee.
Nicht so?
Nee. Also jeder darf leben, wie er das möchte. Das hat jetzt, also das erlauben auch die Grünen, glaube ich.
Das ist gut so. So soll es ja auch sein. Okay. Welche Pläne, wenn es keine Silberhochzeitsfeier gibt, haben Sie für 2021? Steht das neue Buch schon irgendwo da im Hintergrund oder ja. Haben Sie ganz andere Projekte?
Nee, ich habe schon Buchprojekte und ich habe interessanterweise hier auf dieser Reise hierher ist mir ein tolles Projekt untergekommen. Und zwar würde ich gerne ein dänisches Buch übersetzen ins Deutsche, was ich gelesen habe auf der Zugfahrt hierher. Ein unheimlich ergreifendes Buch. Und ich bin jetzt in der Position, dass ich sozusagen jemanden finden muss, der dieses Buch auf Deutsch veröffentlichen möchte. Dann
könnten Sie das sein im kommenden Jahr. Andrea Paluch, herzlichen Dank fürs Kommen.
Eins gehört.